VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Ja. Ja, das war Mayska vom Montag und am Dienstag wurde ein Stück gegeben im Bundestag. Der römische Senat hat entschieden, dass das Mittelmeer weiter zum Sterben fungieren soll.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Präsident, Frau verehrte Ministerin. Seit letzter Woche gibt es eine Aktion der Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit. Flüchtlinge fressen Not und Spiele heißt sie. Sie haben ein Flugzeug organisiert mit 100 Schutzsuchenden aus Syrien, in der Türkei, die Familienangehörige in Deutschland haben und fragen nach, ob die Bundesregierung, und das würde mich interessieren, ob das Thema war der Kabinettssitzung und inwieweit die Bundesregierung der Bitte und der Forderung nachkommen möchte, dass dieses Flugzeug Joachim I, Flugbereitschaft der deutschen Zivilgesellschaft, ungehindert nach Deutschland kommen kann, auch im Zusammenhang mit § 63 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz, in dem diese Sanktionen für Beförderungsunternehmen, für Flugzeuge beispielsweise hier in diesem Falle nicht fallen werden und deshalb die Menschen sicher und nicht über das Mittelmeer lebensgefährlich zu ihren Familienangehörigen in Deutschland gelangen können. War das Thema und wie positioniert sich die Bundesregierung?
Frau Kollegin, das war nicht Thema der Kabinettssitzung. Die Bundesregierung ist aber prinzipiell der Auffassung, dass eine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland mit den notwendigen Erlaubnissen über die deutschen Konsulate erfolgen sollte.
Vielen Dank, Frau Bundesministerin. Dann
ja, vielen Dank, Frau Bundesministerin. An dieser Stelle kann ich jetzt unsere Gäste begrüßen. Es kommt noch was, habe ich gehört. Augenblick. Es geht noch weiter. Ja, das ist das.
Ja. In aller Deutlichkeit, die Bundesregierung ist mitschuld daran. Und meine Damen und Herren, warum kommen die Flüchtlinge nicht einfach mit dem Flugzeug? So lautet im Moment eine simple Frage, die eine Künstlerinitiative in Berlin diese Tage diese Frage stellt. Die Antwort, weil die EU und die Bundesregierung das verhindern. Fluggesellschaften müssen drakonische Strafen bezahlen, wenn sie Schutzsuchende ohne gültige Visa befördern. Deswegen müssen sich Flüchtlinge zum Teil kriminellen Schleppern und Schleusern ausliefern. Die Künstler vom Zentrum für politische Schönheit haben mitten in Berlin eine Arena mit 4 Tigern aufgebaut und angekündigt, diese Raubtiere würden ab kommenden Dienstag Flüchtlinge fressen. Diese Aktion wird von einigen als zynisch bezeichnet. Die Wahrheit ist aber, nicht die Tiger sind die tödliche Gefahr. Sie sind vielmehr nur ein Symbol für eine tödliche Abschottungspolitik. Das ist der eigentliche Zynismus, den es anzuprangern gilt, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, deswegen fordert die Linke auch in einem Antrag, dass wir endlich legale und sichere Wege brauchen. Dass es zu Sanktionen gegen Transportunternehmen gehören ersatzlos gestrichen. Es ist nur ein Flugzeug, Frau Präsidentin. Nichts steht immer was drauf.
Aber trotzdem halten wir hier keine Plakate.
Das sollte im Grunde genommen symbolisieren,
Sie kennen die Geschäftsordnung,
dass man legale Wege sehr leicht schaffen kann, indem man nämlich die Sanktionen gegen Transportunternehmen und ersatzlos abschaffen könnte. Dann könnten Flüchtlinge auf die Fähren und in die Flugzeuge steigen, denn sie müssen hier sowieso ein Asylverfahren durchlaufen, meine Damen und Herren. Und von daher würden wir wirklich eine Situation schaffen, dass es keine Toten mehr gibt. Und vor allen Dingen, was ich besonders gut finde, die Schlepperbanden wären arbeitslos. Nicht Krokodilstränen verfließen lassen, sondern tun sie endlich was.
Weil die Westbalkanroute zu ist und weil es die Vereinbarung gibt zwischen der Europäischen Union und der Türkei.
Herr Kollege Frei, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dadler.
Bitte
schön, Frau Kollegin.
Ich gehe mal jetzt davon aus, dass das
aufrichtig ist, dass man das Massensterben im Mittelmeer beenden möchte. Und es ist auch schön, wenn es dort Maßnahmen gibt, die dazu beigetragen haben, Flüchtlinge in Seenot zu retten. Und insofern würde ich gerne Folgendes wissen. Wenn es so aufrichtig ist, dass man Menschenleben retten möchte, wäre es dann nicht sinnvoller, mit einer einfachen Maßnahme das zu machen? Nämlich, dass man beispielsweise beim Paragraphen 63 Absatz 3 die Sanktionsregelungen für Beförderungsunternehmen abschafft, damit ein Mensch beispielsweise seine Flucht vor Verfolgung und Krieg insoweit auch machen kann und seinen Schutz bekommen kann, auch nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, nach der Genfer Flüchtlingskonvention etc. pp., wenn er einfach ein Flugzeug besteigt, statt tausende Euro an Schlepperbanden bezahlen zu müssen, die diese Flüchtlinge sogar schlecht behandeln, und dann in Todesschiffe steigen zu müssen, mit dem Risiko, dass man eben gar nicht lebendig ankommt. Das ist doch eine Maßnahme, die möglich wäre und vor allen Dingen weniger kosten würde als alle anderen Programme.
Nein, Frau Kollegin Dadelen, das ist aus unserer Sicht keine Möglichkeit.
Letzte Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Sanktionsregelungen für Beförderungsunternehmen, insbesondere Flug- und Schiffunternehmen, abschaffen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen angenommen.
Ja, die Daumen runter und alle Seewege offen. Das erste war die kleine Anfrage, die Sie gesehen haben, den ersten Ausschnitt. Und das eben war dann die Abstimmung. Linke und Grüne waren gemeinsam dafür und die anderen dagegen. Jetzt aber endlich möchte ich unsere Gäste begrüßen. Anke Domscheit-Berg, Ines Kappert und Corinna Lobenstein. Bitte. Schön, dass ihr hier seid. Einen Applaus bitte. Macht euch erstmal gemütlich. Nehmt euch Zeit, macht euch erstmal gemütlich. Ich habe Corinna gesagt, es heißt aber Katharina Lobenstein, Entschuldigung. Das ist dem Wetter geschuldet und nicht meine. Ja, aber doch, nee, ich finde es schlimm. Wie sitzen wir? Wie ihr wollt, macht es euch erstmal gemütlich. Ihr dürft rauchen, trinken, alles. Das ist ein Salon und keine Fernsehdiskussion. Und es geht auch nicht darum, O-Töne aus euch herauszupressen wie sonst, sondern ins Gespräch zu kommen. Ich stelle zwar Fragen und bin Moderator, ihr dürft aber auch gerne gemeinsam ins Gespräch kommen und euch selbst auch Fragen stellen oder dem Publikum Fragen stellen, wie ihr möchtet. Jetzt müsste ich ganz kurz nochmal hier etwas Platz machen für mich. So. Wir haben nur drei Mikros, ne? Wo ist das dritte? Ah ja, genau. So, hallo erstmal. Schön, dass ihr hier seid. Vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz vorstellen oder vielleicht würdet ihr das sogar für mich unternehmen. Katharina Lobenstein, Autorin und im Wirtschaftsressort der Zeit, aber auch die letzte Zeit sehr viel unterwegs im Bezug auf Flüchtlingspolitik. Ist das richtig so? Ja. Genau, Ines Kappert, ehemals Taz-Redakteurin, Politchefin und Politikchefin, ist doch richtig?
Meinungschefin.
Genau, Meinungschefin. Und jetzt aber auch seit August 2015 leitest du das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Und bei Anke weiß ich immer nicht genau, wie ich dich jetzt vorstellen soll. Autorin, Ex-Politikerin, Unternehmensberaterin, was soll ich sagen?
Also das Ex gilt ja bald nicht mehr, weil ich für die Linke für den nächsten Bundestag kandidieren werde. Insofern Ex-Ex.
Ex-Ex und?
Aktuell Publizistin, habe auch Bücher geschrieben, Artikel, mache viel im Bereich Geschlechtergerechtigkeit, Open Government, Transparenz und überhaupt digitale Gesellschaft. Vor allem aber engagiere ich mich auch für das Flüchtlingsthema, habe den Refugee Hackathon organisiert und bin aktiv in der lokalen Bürgerinitiative, Willkommensinitiative in Fürstenberg im Norden von Brandenburg.
Okay, ich beginne jetzt mal mit einer Frage, mit der ich eigentlich fast jeden Salon begann. Und das ist die Frage, die auch prangt über der Arena mit den Tigern. Und da steht, Mama, warum fliegen die Flüchtlinge eigentlich nicht mit dem Flugzeug? Und mich würde interessieren, wie ihr das eurem Kind beantworten würdet, die Frage, wenn das euer Kind euch diese Frage stellen würde.
Na, mein Kind ist 16 und fragt sich das schon selbst. Es gibt darauf.
Es müsste jetzt ein kleines Kind sein in der Fiktion.
Es gibt darauf keine anständige Antwort. Also man kann darauf nur antworten, weil unsere aktuelle Bundesregierung lieber Menschen im Mittelmeer ersaufen lässt und das Problem outsourced, zum Beispiel an die Türkei, die dann Flüchtlinge einfach auch mal an der Grenze erschießt. Und zwar ganz egal, ob das Frauen, Kinder oder irgendjemand ist. Was für mich als ehemalige DDR-Bürgerin, die das 21 Jahre noch miterlebt hat mit der Mauer und dem Leute erschießen, halt wirklich schwierig ist. Also ich kann das nicht erklären, so dass es plausibel wird, weil es ist nicht plausibel. Es ist menschenfeindlich.
Ines?
Ja, ich kann mich der Anke nur anschließen. Was kann ich jetzt eben noch hinzufügen zu dem, was du gesagt hast, ist, dass ich deswegen auch diese Frage gerne mag, also auch die von euch gestellte Kinderfrage, weil wir nämlich dann alle in Erklärungsnot kommen, in der wir halt, wenn wir uns in den politischen Diskurs bewegen, normalerweise nicht kommen. Also ich bin ja jetzt sozusagen vom Journalismus in den Bereich der politischen Bildung gewechselt. Ist nicht so unterschiedlich, aber ein bisschen. Und da zum Beispiel werden diese Kinderfragen nicht gestellt oder ich würde sogar sagen, wahrscheinlich sogar vermieden, weil dann wird natürlich genau die Menschenverachtung würde dann zum Thema werden. Und das, was aber vorherrscht, ist die Pragmatik von, sind es nicht zu viele? Wir haben halt Probleme mit der Türkei. Also die sozusagen die ganzen Problematiken der Realpolitik, die erstmal aber darauf aufbaut, dass die Menschenverachtung gesetzt ist. Und wir im politischen Betrieb, ganz breit gesprochen, vielleicht auch im medialen Betrieb, das kannst du jetzt vielleicht nochmal anders oder nochmal erläutern, beschäftigen uns ständig sozusagen mit den Folgen dieser Prämisse. Und deswegen, also mit dieser Prämisse der Menschenverachtung, dass die Menschen eben kein Recht haben auf Überleben. Und deswegen mag ich diese Frage sehr gerne.
Ja, ich... Ist das an?
Jetzt ist es an.
Ich habe selber keine Kinder und frage mich aber relativ oft, was ich denen später, wenn ich sie vielleicht mal haben sollte, eigentlich erzählen soll, was da passiert ist damals, 2014, 15, 16. Und ich glaube, dass... Ich kann da nicht sehr viel mehr hinzufügen zu dem, was du gerade gesagt hast, Anke, aber ich glaube, dass es helfen würde, genau solche Fragen öfter zu stellen. Also wenn man bei einer Zeitung arbeitet und sicherlich noch stärker als ein ganz normaler Leser das, was die Medien ausspucken, konsumiert und scannt und sieht, dann beschäftigen wir uns einfach wahnsinnig viel mit Fragen, die nicht besonders weit führen. Also die Frage, ob jetzt Beatrix von Storch oder ob... Frau Petri gesagt hat, dass man Schusswaffen benutzen soll an der Grenze, die bringt uns nicht wahnsinnig weit. Aber die Frage, warum eigentlich im äußersten Fall genau das passieren soll oder könnte qua Gesetz, das ist die interessante Frage. Und das ist was mich sehr beschäftigt als Journalistin, wie wir es schaffen, Fragen zu diskutieren, die an der Lage, in der wir gerade sind und in der vor allem die Menschen sind, die nach Europa wollen, was ändern können.
Du warst gerade unterwegs. Würdest du uns mitteilen, wo du warst? Die letzten Tage?
Die letzten Tage?
Du warst doch gerade unterwegs hast dich jedenfalls mit Fluchtrouten auch beschäftigt.
Ach so, ja, das ist schon etwas länger her.
Das ist schon etwas länger her, okay.
2015 mehrmals auf dem Balkan und habe von dort als Reporterin gearbeitet. Und ich habe Anfang des Jahres oder im Frühjahr war ich auf einem Rettungsboot der Zivilgesellschaft. Ich weiß nicht, wer die... Organisation SOS Mediterranee kennt vielleicht, die hier in Berlin gegründet wurde. Das ist ein Schiff, was eines der wenigen Schiffe ist, die Zivilgesellschaft stellt, die Flüchtlinge retten, die von Libyen aus oder mittlerweile auch von Ägypten aus nach Europa starten, und habe dort 2 Wochen an Bord verbracht. Meintest du das?
Das meinte ich ganz genau.
Ja, das ist halt ein Ort, an dem man sich diese Frage nochmal ganz anders stellt, wenn man sieht, wie die Menschen in diesen Booten zusammengepfercht sitzen und wenn man vor allem hört, was sie erzählen, sobald sie an Bord sind und sobald sie was im Magen haben und was gegessen haben und merken, dass sie auf einem Schiff sind, wo ihnen keiner was Böses tut. Wenn man dann hört, was die Menschen einem erzählen, dann stellt man sich diese Frage natürlich nochmal umso mehr. Wieso müsst ihr mit dem Boot kommen, wenn ihr für einen Bruchteil des Geldes und einen Bruchteil des Leides, was ihr erfahrt, auch hättet fliegen können? Klar, das sind genau solche Orte.
Wir hatten gestern Professor Dr. Josef Hogel hier und der hat gesagt, eigentlich ist es ja wahnsinnig schwierig, dass man sich eigentlich nicht in den Erfahrungshorizont oder in die Erfahrung, in die Gefühle eines Flüchtlings wirklich hineinversetzen kann. Wir hier aber die ganze Zeit darüber reden. Du hast mit Flüchtlingen geredet auf ihrer Fluchtroute und wir sagen ja hier, eigentlich ist das vergleichbar mit der Entscheidung oder mit der Praxis eines römischen Imperators. Diese Richtlinie und ihre Übersetzung in deutsches Recht im Artikel 63 Aufenthaltsgesetz ist eigentlich eine tödliche Falle. Und sind sich diese Menschen auf der Flucht eigentlich dessen bewusst oder ist das überhaupt kein Thema?
Ich glaube, viele sind sich dessen total bewusst. Also ich erinnere mich an eine Situation, das war im letzten Herbst. Da war ich in Jevgelija, das ist der Grenzort zwischen Mazedonien und Serbien und dann später auch an der ungarischen Grenze in Röske. Vielleicht wissen einige von Ihnen noch oder von euch, kennen noch diese Bilder damals aus der Tagesschau. Das waren so 6.000, 7.000 Menschen, die kampiert haben. Ich war wenige Tage nachdem Orban den Zaun gebaut hat dort. Und ich habe da mit einer syrischen Frau gesprochen, die mit ihren Kindern dort feststeckte und die zu mir gesagt hat, ihr spielt mit uns. Also klar merken Leute das. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen haben mehr Zugang zu Quellen, sind politisch informierter. Viele sind vielleicht auch psychisch nicht in der Lage, die tagesaktuelle Politik zu verfolgen auf so einer Flucht. Aber dass Flüchtlinge gerade damals zu dieser Zeit und jetzt ja auch wieder zu einem Subjekt werden von politischen Deals und von, oder zu einem Objekt, nicht zu einem Subjekt, zu einem Objekt werden von politischen Deals, das, also klar, ich glaube, das wissen total viele Leute sehr gut.
Wir haben bei uns im Ort sehr viel Kontakt direkt mit Geflüchteten und auch mit Geflüchteten, die gerade versuchen, ihre Familie hinterherzuholen. Da gibt es einen Mann, dem kann ich wirklich kaum noch in die Augen gucken. Der ist ein sehr großer, starker Typ, heißt Kamal. Und so alle Wochen mal bricht er wirkt wirklich eigentlich immer wie so ein unerschütterlicher Fels in der Brandung und lächelt auch ganz viel und so. Aber wirklich immer wieder, regelmäßig, bricht er zusammen und heult wie ein kleines Kind. Und die Geschichte dahinter ist, dass eine Frau mit 3 kleinen Kindern zwischen 2 und 6 Jahre alt noch nördlich von Aleppo festsitzt. Und das kleinste Kind hat Glasknochenkrankheit. Selbst wenn man den ganz legalen Weg geht, der heißt, man stellt so einen Antrag, hat er natürlich längst gestellt, da muss man zwischen 14 und 15 Monaten warten, bis man einen Termin in der türkischen Botschaft bekommt. Da müssen alle Familienangehörigen da auftauchen, um diesen Antrag zu stellen und Papierchen abzugeben. Dann kriegt man möglicherweise sogar noch ein Visum, um als Syrer in die Türkei reinzukommen. Aber wie soll man im Kriegsgebiet einen Transport mit einem 2-jährigen Kind mit Glasknochenkrankheit in die Türkei überhaupt hinkriegen? Und dann wieder zurückfahren und noch ein paar Monate warten, bis man dann diese Genehmigung bekommt und dann wieder diesen ganzen Weg machen. Wir wissen gar nicht, wie das gehen soll. Soll man es eingipsen von oben bis unten, damit es diese Reise übersteht, mehrere Male? Das sind ganz praktische Fragen, die da gestellt werden, wo man sich wirklich auch jeden Tag fragt, warum kann es nicht einfach in ein Flugzeug steigen? Wenigstens in solchen speziellen Notfällen. Ich kenne ein Kind, das ist 9 Jahre alt, Kasim, der wohnt im Rheingau. Meine Schwiegermutter kümmert sich um den in einer Gemeinschaftsunterkunft. Als der gekommen ist im letzten Spätsommer, war das Schleppergeld sehr hoch, weil die Flucht oft erfolgreich war über das Meer nach Lesbos. Das hat nicht gereicht für die ganze Familie, aber man hat diesen Jungen vorgeschickt, zusammen mit 2 erwachsenen Cousins. Die beiden sind Ringer, einer davon ist Junior-Weltmeister im Ringen, also da konnte man schon darauf vertrauen, dass sie das Kind auch beschützen. Die haben es auch geschafft. Für sich selbst haben sie auch im Rheingau Anträge gestellt, sind auch längst bewilligt, sind anerkannt, können jetzt also als Ringer trainieren in Mainz, wo die besten Ringer Deutschlands trainieren. Aber für den 8-Jährigen, 9-Jährigen, inzwischen Jungen, ist das Jugendamt zuständig. Das hat sie 9 Monaten nicht mal geschafft, einen Antrag zu stellen. Und weil das so ist, können die Angehörigen dieses Jungen, ein 36-jähriger Vater mit Diabetes, ein 6-jähriges Mädchen, die Mutter und ein 16-jähriger Cousin, ein anderer, dessen komplette Familie totgebombt worden ist in Damaskus, die können nicht raus aus dem Land. Im Februar haben die es 5-mal versucht, mit dem Boot nach Lesbos zu kommen. 4-mal ist es schiefgegangen. 4-mal habe ich keine Nacht geschlafen, weil die immer nur nachts gefahren sind. 4-mal hat sie die Militärpolizei der Türkei abgefangen. 4-mal habe ich mir vorgestellt, genau genommen 5-mal, weil ich wusste ja noch nicht, dass sie es schaffen, dass wieder irgendwas passiert, dass sie ertrinken. Ich habe erfahren, dass sie die Militärpolizei eingelocht hat, dass nicht mal das kleine Mädchen 24 Stunden lang irgendwas zu trinken bekam. 1-mal hat die türkische Polizei sogar irgendwelche Chemikalien aufs Gummiboot geworfen, das Löcher reingeschmolzen hat, damit sie auch ja umsteigen in das Militärboot. Und beim 5. Mal sagte die Polizei, wenn wir euch, also nach dem 4. Mal, wenn wir euch nochmal erwischen, dann kommt ihr in ein geschlossenes Camp an die syrische Grenze und da nie wieder raus. Und der Schleuser hat auch gesagt, das 5. Mal ist euer letzter Versuch, danach ist euer Geld aufgebraucht. Das 5. Mal hat es geklappt. Sie sind angekommen in Piräus in Athen am Hafen, genau einen Tag, nachdem die Grenze zugemacht worden sind. Sie sind nach Idomeni gefahren, sie haben 3 Wochen in der Kälte ausgeharrt, haben gehofft, sie kommen durch, aber die Grenze war ja zu. Sie sind alle vier schwer krank zurück nach Athen gekommen. Und seitdem, seit März, unterhalte ich sie dort irgendwie, finanziere eine Wohnung, am Anfang ein Hostel, versuche irgendwie die Medikamente zusammenzukriegen. Ich bettel auf Twitter um Geld für die. Es dauert wahrscheinlich noch ein Jahr, bis die da rauskommen, obwohl völlig klar ist, dass es ein 100% sicherer Fall ist. Der Junge hat ein Recht, 100% auf Nachholung der Familie. Es gibt überhaupt keinen Zweifel und sie dürfen trotzdem nicht einfach ein Flugticket kaufen und für 150 € pro Nase nach Deutschland fliegen. Und ich verstehe wirklich nicht, warum.
Ja, bitte. Ja, also ich, also wenn ich dir jetzt zuhöre, Anke, ich könnte viele Geschichten ergänzen, die aber in der Struktur genau da deine Sache erzählen. Und ich finde, es ist einfach an der Zeit, das zu politisieren, weil ich meine, die Medien haben diese Geschichten berichtet. Man kann den Medien nicht den Vorwurf machen, dass diese Fälle nicht veröffentlicht wurden. Wir haben sie alle gelesen. Wir können einfach hochrechnen. Das heißt, die Aufgabe, die wir jetzt haben, ist eben nicht mehr uns zu fragen, ja, aber entschuldige, warum? Sondern es ist so, was machen wir dagegen? Also weil die Frage, warum ist beantwortet, die hat unser Innenminister und gemeinsam mit anderen Ministern im europäischen Ausland, die haben sie beantwortet. Sie haben gesagt, de Maizière gemeinsam dann auch mit dem österreichischen Außenminister im Frühjahr diesen Jahres, wir müssen uns halt an etwas schwierige Bilder gewöhnen. Ja, es ist die Einübung in die Brutalität und das ist mit Ankündigung passiert. Das heißt, die Frage, warum, ist beantwortet. Und aber die Frage, und ich finde ja auch, dass diese Aktion sie wieder an uns zurückgibt, und das finde ich gut. Ich habe dann auch gleich noch eine Kritik an der Aktion, aber erstmal das, was ich einfach sehr, sehr, sehr wertvoll finde, ist eben, okay, ihr wisst es, ihr seid darüber informiert. Was macht ihr? Wie skandalisiert ihr? Wie nutzt ihr eure professionellen Kontakte, um tatsächlich daran etwas zu ändern und nicht immer und immer und immer wieder die Barbarei zu beschreiben, sondern zu sagen, okay, und was jetzt? Und wir können ja gleich, also fände ich auch einfach interessant, über mögliche Wege zu diskutieren, um von dieser Opfer, also um von der Beschreibung, Elendsbeschreibung wegzukommen, weil ich kann es kaum noch hören und nicht, weil ich mich nicht damit beschäftige oder weil ich irgendwie zynisch geworden wäre, sondern weil ich diese Bilder tatsächlich nicht mehr aushalte. Ich kann es nicht mehr hören. Also ich, wir sind ja jetzt hier nur Deutsche, wir sprechen auch nur Deutsch, damit schließt sich vielleicht auch meine erste Kritik an. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass wir das nicht, also die Debatte nicht internationalisieren und öffnen, auch über, zumindest, dass wir Englisch sprechen, sollten noch besser Arabisch sprechen oder sollte eine Übersetzung geben, weil ich habe eben auch, ich bin relativ viel im syrischen Netzwerk unterwegs, was ja auch nur eine Gruppe ist der Geflüchteten, ne? die jetzt halt gerade im Fokus ist. Und für das ist eben, also diese Menschen können eben die Geschichten auch nicht mehr sehen, aber aus noch einem viel nachvollziehbaren Grund als ich nicht. Ja, weil ihre Familien, wie du beschrieben hast, sitzen dort. Und wenn wir, und also diese Reproduktion der Opferbilder, die führt eben eigentlich auch dazu, dass wir uns immer mehr daran gewöhnen. Also wenn wir Opferbilder reproduzieren, ohne die politische Frage zu stellen, dann führt das zu einer Gewöhnung. Und ein, wie ich finde, ein relativ unglückliches Beispiel ist jetzt zum Beispiel, da muss ich, also bin ich auch in Diskussion mit meiner eigenen Institution, der Heinrich-Böll-Stiftung. Die haben jetzt gerade an der an der Eastside Gallery eine riesige Ausstellung, Fotoausstellung eröffnet am Donnerstagabend, 360 Meter Bild, zerbombte Städte mit eben kriegsversehrten Menschen, die dort gezeigt werden. Das sind sehr, sehr eindrückliche Fotos. Die erste Frage, die ich mit einem syrischen Freund, als ich dort war, die eben aufkam, war, und wo steht eigentlich wer für die Fassbomben zuständig, also wer dafür verantwortlich ist, steht nirgends. Das heißt, es wird eine Entnennung der politischen Verhältnisse findet statt über die Opferbilder, ohne dass jetzt die Bilder an sich sind gut, aber wenn man den politischen Kontext rauslässt, dann hat man einfach eine Monumentalisierung auf 360 Metern von Opferstatus, als ob man dagegen nichts tun könnte, als ob das keine soziale Konstruktion wäre. Und also zumindest, das ist jetzt anekdotisch, aber wir haben das nicht ausgehalten. Also wir haben diese Entnennung des politischen Kontextes bei einfach nicht mehr ausgehalten. Und deswegen, das habe ich auch lange geredet, Entschuldigung, aber wirklich die Politisierung steht an. Und dafür sind wir in der Verantwortung. Und ich denke auch, die Politisierung sollte aber auch gemeinsam mit den Leuten passieren, über die wir hier sprechen. Im Moment sprechen wir nur über sie, auch einfach, weil wir es auf Deutsch machen. Und darin besteht ein Problem und da müssen wir anfangen, das zu öffnen, das Gespräch.
Wenn es okay ist, würde Yasser dazukommen und uns ein bisschen flankieren, auch aus dem Zentrum. Er wieder, ja.
Also hallo, ich würde gerne die Diskussion ein bisschen leicht ausgleichen, da ich nicht Deutscher bin. So, dann können wir das öffnen.
Das passt dramaturgisch.
Öffnen, ja. Genau. Ja, ich würde gerne hinzufügen, also was du gesagt hast, dass die Frage war, die eigentliche Frage, was können wir uns als andere Mittel vorstellen, um die Leute hierher zu holen? Das war eins, also was wir mit dem Flugzeug gemacht haben. Zweitens, ich würde gerne von oder aus meiner Erfahrung und die Erfahrung meiner Familie erzählen. Wir sind über zwei verschiedene Wege hierher gekommen. Ich bin durch die Botschaft und Visum und alles in Ordnung gekommen und sie haben aber das Meer getreten. Für mich war die Frage, ist Geld. Die Botschaft brauchte von mir 8.000 Euro in einem deutschen Konto, um hierher kommen zu können, als Student. Meine Eltern haben 24.000 Euro gebraucht, um drei Leute von Syrien nach Deutschland zu holen. Das hat aber 1,5 Jahre gedauert. Bei mir war das nur 6 Monate. Und wenn man die zwei Geschichten so sieht, dann kann man sagen, okay, warum lassen wir dann die Syrer, die Mittel haben, ein bisschen Geld zur Verfügung haben, dass sie ihr Geld in einem Konto in Deutschland stecken und dann können sie davon leben, wenn sie hierher kommen, anstatt zu den Schleppern zu bezahlen. Das zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Und es gibt wahrscheinlich für alle, wenn du...
Soll ich...
Ja,
also
bitte.
Ich eben einer, das ist sicherlich ein Weg, ich finde ihn aber problematisch, weil er eben sozusagen nur für Leute gilt. Also erstens hebelt er das Recht pragmatisch natürlich, aber sozusagen er setzt auch schon voraus, dass das Asylrecht inexistent ist, was natürlich realistisch ist, aber trotzdem normativ falsch. Und es ist eben auch nur ein Weg für Leute, die Geld haben. Was ist denn mit allen anderen?
Genau. In 8 Tagen haben wir das geschafft, 60.000 Euro zu sammeln, um Leute hierher zu bringen. Das heißt, wenn wir hier eine Aktion oder ein Programm machen, für Leute einfach eine bestimmte Summe von Geld zu sammeln und dann kann diese Person, die kein Geld hat, hierher kommen. Das funktioniert auch. 80 Millionen Leute können eigentlich mit einer halben, wie sagt man, 10 Cent pro Kopf, dann haben wir eine Person. Dann 1 Euro pro Kopf haben wir 10 Personen und so weiter.
Mich erinnert das an ein Gespräch, was ich geführt habe vor kurzem mit einem Bürgermeister aus Sachsen-Anhalt. Es gibt, und das geht oft unter in der Debatte, es gibt einen Haufen Dörfer und kleine Städte in Deutschland, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in ganz Europa, sogar in Polen oder in Ungarn, weiß ich nicht, aber ich weiß es von Polen, die wollen gerne mehr Flüchtlinge aufnehmen. Das heißt, es gibt nicht nur Leute, die Geld spenden, damit ein Flugzeug fliegt. Es gibt Bürgermeister, CDU-Bürgermeister in der Provinz, die sagen, wir haben für uns erkannt, das sind nicht nur gute Arbeitskräfte für uns, das ist ja mal so ein bisschen diese ökonomistische Debatte, die geführt wird, sondern wir haben auch aus anderen Gründen gemerkt, dass wir das möchten. Und diese Leute haben keine Möglichkeit mehr, Flüchtlinge zu nehmen, was absurd ist. Das hat zum einen damit zu tun, dass viele Flüchtlinge in die großen Städte wollen, aber nicht nur. Und ich habe darüber recherchiert, habe darüber mit Europaparlamentariern gesprochen. Und ich glaube, dass es so ein Grundmuster gibt, was verhindert, dass die Initiative, die da ist, im Land oder in Europa zu nutzen. Also die Leute, die sagen, ich will Geld geben, ich will meine Stadt öffnen. Und das ist, dass wir uns total verfestigt haben in Maximalpositionen. Also in dem Moment, wo wir darüber anfangen darüber zu sprechen, was können wir denn tun, damit die Menschen nicht mehr sterben auf dem Meer, nach 3 Sekunden die Frage kommt, aber sollen denn dann alle kommen? Also das heißt, der Weg von gedankliche Weg von tausende Menschen ertrinken jedes Jahr bis hin zu, aber wo kommen wir denn dahin? Der ist so klein geworden, dass dazwischen eigentlich überhaupt kein Raum mehr, auch kein kreativer Raum mehr besteht, darüber nachzudenken, was wir machen können. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Also überhaupt erstmal zu erkennen, dass wir vielleicht die Antwort nicht kennen, dass wir nicht wissen, ob wir eine Open Border Policy haben wollen in 10 Jahren oder ob wir Kontingente erhöhen wollen und vielleicht einen klugen Weg finden, den sich keiner von uns bis jetzt ausgedacht hat. Oder vielleicht gibt es ihn sogar. Aber das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir überhaupt erstmal wieder eine Diskussionsfähigkeit erlangen und eine Kreativität erlangen, die nicht voraussetzt, dass wir heute im Juni 2015 schon wissen, was 2020 ist. Also ich glaube, das gab es nie in der Geschichte, dass die Leute vorher immer wussten, was am Ende rauskommt. Aber dass man was tun muss, das ist, glaube ich, klar. Und
Ich finde das sehr, sehr gut und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, pragmatisch zu diskutieren. Es gibt ein Modell, also das ist schon vor längerem in der Diskussion, vor 2 Jahren habe ich dazu den ersten Text in der Taz dazu abgedruckt. Gesine Schwan hat das jetzt aufgenommen, nämlich, dass sich Bürgermeister, Bürgermeisterinnen in Deutschland oder Europa, aber wir reden jetzt mal von Deutschland, bewerben, um Gelder für Geflüchtete, also um eine Infrastruktur aufzubauen. Die müssen dann bestimmte Kriterien erfüllen, also anders als die Flüchtlings- und Unterkunftsbetreiber, die ja bis heute keinerlei Auflagen erfüllen müssen, sondern einfach so marktfähig sind. Also ein anderes Modell, nämlich dass sich strukturschwache Gegenden tatsächlich unter bestimmten Kriterien dass es für die lukrativ wird. Es gibt noch eine andere Geschichte, die ich anfügen würde, bevor ich das dann auch noch die kritische Seite davon vorstellen möchte, ist, dass auch so zum Beispiel auf der Balkanroute, du kennst das ja, waren Geflüchtete auch ein Wirtschaftsfaktor. Ja? Also wenn man mit Leuten spricht, die einfach hierher gelaufen sind, dann auch über Mazedonien und so weiter, das waren diejenigen, die dort Sprite kaufen, das waren diejenigen, die Red Bull kaufen, das waren diejenigen, die dort neue Schuhe gekauft haben und essen und in völlig abgelegenen Gegenden. Das heißt, das war für diese ländlichen Gegenden, es war echt gut, dass da Leute hinkommen, um ihr Geld hinbringen. Ich finde es auch richtig, genauso pragmatisch über Geld da zu sprechen, aber darüber dürfen wir, also über diese sozusagen Kapitalisierung der Diskussion dürfen wir nicht vergessen. Es ist eine der zentralen Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen, Menschen haben ein Recht auf Asyl. Und wir wissen auch aus der aktuellen Debatten um Klimawandel, es sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht und Menschen haben ein Menschenrecht zu leben und das müssen wir ihnen gewähren. Also ich würde immer für die Gleichzeitigkeit plädieren. Ja, lasst uns durchrechnen, lasst uns ganz pragmatisch, lasst uns diesen Paragraphen abschaffen, lasst uns Modelle durchrechnen, lasst uns irgendwie Kommunen stärken über solche Modelle, aber Das Recht auf Asyl ist ein Grundrecht und das müssen wir verteidigen.
An dieser Stelle vielleicht, Entschuldigung, eine Anschlussfrage, die erstmal an dich, Anke, gerichtet ist, weil du bald in die Politik gehen wirst wieder, aber eigentlich auch an alle. Das verbindende Element, der gemeinsame Nenner, der Menschen in der Zivilgesellschaft, in der Politik, in den Medien, in der Kunst, die sich alle die gleichen Fragen stellen und ähnliche Antworten finden. Wie ist das zu institutionalisieren? Ja, was gibt es für Möglichkeiten, das zu binden? Weil es gibt die Linke, es gibt die Grünen, es gibt die SPD in der Politik, es gibt verschiedene Initiativen in der Gesellschaft, es gibt Journalisten, die sich ein Leben lang mit diesem Thema befassen, es gibt uns. Wie kriegen wir uns zusammen an einen Tisch und wie kann man daraus konkrete Politik hinkriegen? Und noch eine weitere Frage dazu, und wie schaffen wir es dann auch noch, die eigentlich Angesprochenen noch mit dazu zu kriegen, dass die auch ihr nicht nur ihren Forum haben, sondern mitentscheiden. Das würde mich sehr interessieren.
Also mein größter Wunsch ist tatsächlich, dass sich die Linke öfter gemeinsam an einen Tisch setzt. Und von dir war ja eine Frage, was machen wir denn jetzt, wo wir wissen, wie groß das Problem ist und wie es genau aussieht. Und in der Tat wissen wir das schon länger. Für mich war das die Entscheidung, warum ich das beschauliche Leben einer Publizistin mit bis 10 Schlafen und so weiter aufgeben werde, um mir diesen wirklichen Scheißjob im Bundestag anzutun. Und das ist keine, so empfinde ich das wirklich. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt, wo die AfD da anmarschiert und da vermutlich auch reinkommt in den Bundestag, dass man diese Bequemlichkeit auch persönlich ablegen muss und sich sagen, ich lasse die nicht da alleine machen. Und man muss da Pflöcke setzen. Es funktioniert aber nicht, wenn die Linke sich immer wieder aufspaltet. Und was mich am meisten aufregt im Bundestag, ist, wenn ich sehe, wie die Grünen gegen die Linken und die Linken gegen die Grünen und so weiter, selbst bei fast wortidentischen Anträgen stimmen. Das verstehe ich nicht. Das macht mich rasend. Also da würde ich mir wünschen, dass man dann wenigstens am gleichen Strang zieht und wenn man Dinge im gleichen Programm stehen hat oder im eigenen Programm, dass man da auch mal über diese Parteigrenzen hinweg, ich bin auch nicht Parteimitglied der Linken, sondern ich werde als Parteilose, wenn es klappt, einziehen, aber da hoffe ich, so ein bisschen Bindeglied sein zu können und Kräfte zu bündeln, um da stark zu sein, wo man es eben auch sein muss, um Grundrechte wieder zu verteidigen als das, was sie sind, als Grundrechte, die eigentlich wirklich nicht verhandelbar sind. Und dann bin ich aber auch eine Verfechterin des Pragmatismus. Und was kann man denn so im Konkreten tun? Und als ein Mensch, der aus dem Norden von Brandenburg kommt, in Klammern, das ist eine der Gegenden, die aussterben, Klammer zu, bin ich zum Beispiel dafür, dass man bei der Verteilung von Flüchtlingen diesen Königsteiner Schlüssel aufhebt. Warum muss denn Berlin eine Auslastung von 96% haben? Immer noch fast 3000 Leute in Tempelhof, da habe ich gerade vor 3 Wochen ganz viele Flüchtlinge besucht. Da sind manche seit 7 Monaten zu 6 oder 8 in irgendwelchen Kabinchen ohne Tür, die man zumachen kann, ohne Dach drüber, mit halb so viel Quadratmetern, wie ein Hund in Deutschland vorgeschrieben hat. Die dürfen nicht mal Essen reinbringen, weil aus hygienischen Gründen, die ich sogar nachvollziehen kann, ist es verboten. Die müssen also 3-mal täglich das essen, was es da halt in der Kantine gibt. Und man kann das verstehen, dass das nicht jedem gefällt. Seit 7, 8 Monaten warten da junge Geflüchtete auf Deutschkurse und kriegen sie nicht, während gleichzeitig in Brandenburg die Auslastung unter 30% liegt. Wir haben ein richtig tolles Flüchtlingsheim, super nagelneu saniert. Das ist wirklich schick. Also für Flüchtlingsheim ist es gut. Das hat 100 Plätze und 17 Leute sind drin. Während die unter absolut unzumutbaren Bedingungen in Berlin leben. Warum muss das so sein? Unsere Schule würde sich die Händchen reiben, wenn sie diese 3. Klasse, in der 30 Schüler drin sind, endlich teilen könnten. Ein einziger Drittklässler aus Syrien würde reichen, um das zu erreichen.
Ich muss hier ganz kurz nochmal.
Übrigens wahrscheinlich hin.
Ja, ich muss ganz kurz sagen, ich glaube, dem wird hier jeder zustimmen. Und meine Frage ist aber wirklich, wer bringt die zivilgesellschaftlichen Kräfte, die Linke, die gemeinsame Linke vielleicht im Bundestag, wer bringt die denn an diesen runden Tisch? Muss das im Kunstraum geschehen? Wer macht das?
Wie geht das? Das ist nicht einer alleine. Das müssen ganz viele verschiedene Richtungen sein. Dazu ist eine Aktion wie diese und überhaupt alles, was das Zentrum für politische Schönheit tut, finde ich sehr wichtig. Aber es reicht ja bei weitem nicht. Wir haben ja immerhin gesehen, dass es schon zu einer Debatte im Bundestag geführt hat. Das ist ja schon mal was. Das kriegt man gar nicht so leicht hin.
Aber wir brauchen auch viel mehr zivilgesellschaftliches Engagement. Und was ich mir von den Medien zum Beispiel wünsche, ist, die Medienlandschaft ist halt, das liegt ein bisschen in der Natur der Medien, aber warum muss das so bleiben, problemfokussiert. Alles, was furchtbar ist und was schrecklich ist und was tot ist und was angezündet wird, das kriegt fette Seiten, Schlagzeilen, elendlange Berichterstattung. Aber zum Beispiel, wir sind ja beide in der Initiative Wir machen das. Das, was hunderttausende Menschen in Deutschland jeden Tag tun, um die Integration zu erleichtern, um Geflüchteten gemeinsam mit Geflüchteten Leben aufzubauen und so weiter. Das findet keine Plattform, weil es uninteressant ist aus Mediengesichtspunkten. Und das würde ich mir gerne wünschen, dass es da einen festen Raum in jedem seriösen Medium gibt, das sich einfach mit der Frage beschäftigt, wie machen wir es denn eigentlich? Weil es ist ja gar nicht so schwer. Aber diese Geschichten werden nicht erzählt. Es werden immer nur die Problemgeschichten erzählt, die Opfergeschichten, das hast du ja schon angesprochen. Und viele Menschen haben ja schlicht Angst, Stichwort Sachsen, und ich habe in Sachsen studiert, das war also auch 91 schon so, die haben einfach die Erfahrung nicht. Und wir haben unsere Flüchtlingsinitiative gegründet, mehrere Monate bevor die ersten Flüchtlinge kamen. Wir haben bei einer Zeitung von den Problemen gelesen. Deswegen haben wir die antizipiert, Arbeitsgruppen gegründet. Und als sie kamen, wussten wir dann schon, wie wir das am besten adressieren. Aber wie man es dann macht, das war Trial and Error. Darüber zu berichten, gab es aber gar keine Möglichkeiten. Also dafür Raum zu schaffen, fände ich eine ganz grandiose Idee. Und vielleicht können ja meine beiden Mitdiskutantinnen dazu auch was sagen. Wie kriegt man mehr konstruktive, positive Berichterstattung in die Medien rein?
Ja, und bitte nochmal auch und konstruktive Politik mit Ergebnissen. Das wäre mir noch lieb, wenn es auch mit
also bedacht ich ist. Komme ja von der Zeit und uns wird immer vorgeworfen, wir würden zu viele schöne Geschichten schreiben. Also ich bin wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner dafür. Aber ich glaube gar nicht so sehr, dass das so das Problem ist. Ich glaube, also erstens, ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß es nicht, wie man sozusagen in der Situation politische Handlungsfähigkeit erzeugt, in der von rechts eine Kraft, die vorher nicht da war, massiv drückt und offenbar wahnsinnig viele Politiker dazu bringt, schon
sehr
mal
sehr gut organisiert übrigens, sehr, sehr gut organisiert,
sehr
europaweit.
Sehr organisiert, sehr gut organisiert und die dann auf eine politische Landschaft trifft, in der sehr viele Politiker glauben, dass sie dem nur sozusagen was entgegenhalten können, wenn sie voraus einem Gehorsam schon das machen oder zumindest andeuten, was diese Rechte fordert. Das ist ein riesengroßes Problem, in dem es, glaube ich, einfach wahnsinnig wenig politischen Spielraum gibt. Also ich möchte gerade nicht in der CDU sein. Ich glaube, es ist echt schwierig, da einen Weg zu finden. Ich glaube aber, dass es nicht so wahnsinnig klug ist, sich nur auf die Linke zu stürzen, also was auch immer diese Linke sein soll. Ich habe in meiner Arbeit sehr viele Menschen kennengelernt, die würde ich nicht als Linke bezeichnen, ich weiß nicht, ob sie sich selber so bezeichnen würden, aber die sehr wohl aus welchem Impetus auch immer, aus einem christlichen Impetus heraus oder aus einem einfach, dass sie sagen, ey, ich bin ein Mensch und ich bin ein Nachbar und sehe, dass neben mir jemand leidet.
Als die Grünen gegründet wurden, da waren ja auch Wertkonservative mit dabei, das gibt es heute so, glaube ich, auch nicht mehr. Ne? Also Wertkonservative aus der CDU oder...
Doch, die gibt es total viele. Also es gibt total viele. Ja. Es gibt, ich glaube, ich würde mir manchmal wünschen, dass die Kirchen lauter sind. Also so die Diakonie, die hat schon eine relativ klare Haltung, sich stärker mit den Schicksalen zu befassen, der Leute, die da kommen. Aber die sind dann immer, wenn es politisch wird und wenn es darum geht, was machen wir denn mit den Grenzen, halten die sich aus teilweise verständlichen Gründen raus. Aber da, glaube ich, wäre noch mehr Potenzial, dass sowohl die katholische als auch die protestantische Kirche irgendwie das mehr sich positioniert. Aber ich glaube, wir stecken fest, wenn wir daraus so eine Debatte machen, wie berichten die Medien und wie vereint oder verkämpft ist die deutsche Linke. Ich glaube, das geht am Ziel vorbei. So, ich würde mir wünschen, dass es im Parlament, dass die Leute dort eine laute Stimme haben, die sagen, wir wagen jetzt uns, wie soll ich das sagen, also wir wagen es, Menschlichkeit als gültiges Argument auf den Tisch zu legen und uns nicht als naiv abstempeln zu lassen oder als diejenigen, die sich von rechts überrollen lassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es diese Gegenwehr hält sozusagen, dass wir uns nicht von der AfD platt machen lassen. Das ist wichtig und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wichtig wäre, dass wir checken, dass ein Kollege von mir hat mal gesagt, dass wir ins Offene gehen. Also dass wir nicht wissen, was am Ende rauskommt und dass wir uns trotzdem trauen, einen Weg zu wählen, der nicht in kompletter Resignation und Zynismus erstirbt. So, das ist jetzt keine Antwort leider.
Das war ja schon, ein paar Antworten waren ja schon mit drin.
Also, weil du jetzt gerade angesprochen hast, Zynismus und Passivität oder, was hast du gesagt, Passivität, nicht handeln. Das ist natürlich ein Luxus, ne? Wenn man noch zynisch sein kann und sagen kann, okay, interessiert mich nicht, ich gehe jetzt in innere Emigration, dann habe ich ja immer noch einen Ort, von dem ich also an den ich mich zurückziehen kann, wo es uns gut geht. Ich glaube, es gibt einfach, also zwei Sachen vielleicht. Ich bin in den 80ern sozialisiert worden, politisch sozialisiert worden. Also ich kann jetzt nicht sagen, also ich kann, ich meine, ich habe noch gegen Strauß demonstriert, ja. Also ich meine, wieso soll ich mich jetzt, also was genau soll mich jetzt an der AfD so wahnsinnig in die Passivität treiben? Weiß ich nicht. Das finde ich übertrieben. Wir wissen auch, dass in Deutschland es immer rechte Tendenzen und zwar massiv gab. Strauß, NSU und so weiter. Kanzler Kohl, also das finde ich, das ist auch so ein Diskurs, den ich halt nicht zielführend finde und den ich auch ein bisschen verlogen finde. Ja? Also es gibt ein Problem, ja. Das kann man aufdecken, man kann die Vernetzungen aufdecken, man muss sich damit auseinandersetzen, woher kriegen die ganzen Rechten ihr Geld, auch zum Thema Kirchen, Evangelikalen und so weiter. Das ist aber alles machbar, das ist Aufklärungsarbeit der Mitte. Und wir haben richtig was zu verlieren. Also wir sind ja momentan immer noch so in dieser paternalistischen Diskussion, wir müssen jetzt was für Geflüchtete machen, weil damit wir gut sind. Nee, wir müssen was für Geflüchtete machen, weil das ist unsere Chance, die Gesellschaft zu modernisieren. Wir haben eine völlig marode Verwaltung, die es nicht hinkriegt, Erstregistrierungen zu machen, ja? Also ich meine, wovon reden wir? Wir reden immer von Geflüchteten, wir müssen über Innenverwaltungen reden, die kein IT-System haben, wo Datenabgleich nicht möglich ist und das wird sichtbar, weil Menschen hier unter anderem auch in Berlin also monatelang in der Kälte stehen, weil die Polizei das nicht schafft, ein Datensystem so zu funktionieren, dass eben die Erstregistrierungen hier bei den Stadtverwaltungen ankommt. Hallo! Ja, weil wir haben eine Polizei, die einfach keine Übergriffe auf Geflüchtete, auf Unterkünfte ahndet. Ja, und das haben wir nach NSU, nach 11 Morden, haben wir immer noch. Die machen immer noch nichts. Also wir haben jetzt die Chance, diese Gesellschaft tatsächlich einen Schritt voranzubringen. Und zwar auch deswegen, wie Anke auch gesagt hat, weil es ja, ein kleiner Teil der Zivilgesellschaft ist ja wacher denn je. Also das ist ja jetzt die Chance, die wir haben. Deswegen finde ich es immer so ein bisschen albern, wenn man sagt, es ist alles so schlecht und jetzt müssen wir ins Offene gehen und hu und so. Ja, mein Gott. Ja. Und es gibt mehr Menschen, seit langem, die jetzt ins Offene gehen. Verdammt nochmal, macht es. Ja. Und dann gibt es ja auch wieder neue Möglichkeiten, weil die Alternative ist eine rechte Polizei. Die Alternative ist eine Innenverwaltung, die nicht in der Lage ist, zivilgesellschaftliche Daten von A nach B zu schieben. Geheimdienste funktionieren natürlich trotzdem. Das kann doch nicht unsere Zielsetzung sein. Und das trifft ja auch uns. Und ich meine, letzter Satz, entschuldige, ja. Und dann bin ich fertig. Ein Beispiel dafür, also uns, ne, Mehrheitsgesellschaft saturiert, die sich Zynismus leisten kann, das ist durch. Also ich meine, die Morddrohungen gegen Bürgermeister, die sich eben für Geflüchtete engagieren, die Morddrohungen, die unsere Kollegen, also Medienkollegen mit nicht-deutschen Namen aushalten müssen, da können wir uns jetzt noch irgendwie mit Kappert im Nachnamen und so können wir uns jetzt, Anke Domscheit, das dauert auch noch einen Moment, bis es bei dir ist, aber das ist doch absehbar, wann das vorbei ist. Also das ist kein Alarmismus, es ist einfach nur, das ist die Situation, das ist in Frankreich so und jetzt gibt es die Möglichkeit, umzusteuern. Aber dafür muss man weg von diesem Paternalismus und wir helfen.
Wir hatten hier einen großartigen Gast, auch Diana Hennigkes von Moabit Hilft, die davon übrigens ein Liedchen singen kann, die übrigens gesagt hat, Staatsversagen ist inszeniert, es ist bewusst Staatsversagen, nicht in die Verlegenheit zu kommen, tatsächlich diese Probleme zu lösen. Dazu wollte nämlich auch Jasser was sagen.
Ich würde gerne hier eine Frage stellen. Und das, also es geht darum, dass wir erkennen, dass das Problem so in mehreren Sektoren sozusagen geteilt ist. Und zwar, dass wir Leute hier haben, die ankommen ständig und dann, das ist eine sehr dynamische Sache und die Dynamik dessen ist, dass diese Leute fangen an, Erfahrungen zu sammeln, Sprache zu lernen und dann sich zu integrieren und dann sie leiten das weiter an die neuen Ankommenden. Das heißt, die Leute, die heute kommen, lernen schneller Deutsch als jenen, die vor 3 Jahren hierher gekommen sind. Das heißt, sind wir erstmal bereit, diese Dynamik zu behandeln? Weil wenn wir so zu verstehen, dass also Recht auf Asyl ist, ein Menschenrecht ist, da sind wir schon beim 4. Jahr oder vielleicht länger. So, wie lange brauchen wir noch, um zu verstehen, dass diese auch, die hierher kommen, werden ein Teil der Gesellschaft und sind nicht mehr Geflüchteten? Das ist auch eine Sache zu betrachten. Und dann gibt es auch die anderen, die noch in der Türkei sitzen bleiben oder in Syrien oder eben woanders. So, ich habe die Frage.
Ja, also wie kommt man aus dieser Stellvertreterdebatte die ganze Zeit raus? Ne? Wie schafft man es, die mit einzubeziehen, die genau, eigentlich angesprochen
genau. Also, sind? Genau, also ja, die Frage. Jetzt. Wieso hören wir keine Stimme von den Geflüchteten? Wieso sind die neuen Ankommenden hier nicht in den Medien zum Beispiel? Wieso sind sie nicht aktiviert in der Gesellschaft? Wir reden immer von Leuten, ja, wurden hierher gebracht, dahin zugewiesen und von hier nach da, vom Ausländerbehörde und so weiter. Aber wo sind sie als Menschen? Das ist eine Frage an alle.
Aber sie finden statt. Also ich bin noch nicht so lange Journalistin, aber meine Wahrnehmung ist, dass es sehr, sehr viel mehr Leute aus Syrien, aus Eritrea gibt, die in den Zeitungen zu Wort kommen. Es gibt einen Syrer, der hat in der SZ eine Kolumne gehabt. Wir haben bei der Zeit mehrere Ausgaben mit Asylbewerbern und Menschen, die schon einen Flüchtlingsstatus hatten, zusammen gemacht. Also mein Eindruck ist eher, dass das nicht das große Problem ist. Und ich würde dir gerne widersprechen, weil ich glaube, wir sind nicht durch. Wir sind nicht durch mit ins Offene gehen. Wir haben im Mai ein Integrationsgesetz verabschiedet, was ein Punkt von der Asylgesetzgebung ist, die so scharf ist wie zum letzten Mal Anfang der 90er Jahre. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es von rechts eine politische Kraft gibt, die organisiert ist. Klar, gab es sicherlich zu Zeiten, als ich noch in die Hosen geschissen habe, gab es mit Sicherheit an bayerischen Stammtischen Dinge, die ganz ähnlich klangen wie das, was die AfD heute sagt, oder noch schlimmer. Das will ich gar nicht damit in Abrede stellen. Aber dass es eine politisch organisierte, dass es eine Partei gibt, das ist was Neues. Und das macht Druck. Und wenn man sich anschaut, dass Angela Merkel heute immer noch als die flüchtlingsfreundliche Kanzlerin durchgeht, das ist ja zumindest interessant, dass das
zynisch,
so ist. Ich weiß nicht, ob das zynisch ist, aber es ist einfach, geht an der Realität vorbei. Und wenn wir darüber reden, warum die Flüchtlinge nicht aufs Dorf kommen, es ist ja nicht so, dass die gezwungen werden, in Berlin zu sein. Es hat zum Teil damit zu tun, dass es sehr viele Menschen gibt, die in großen Städten leben wollen. Aber wir sind gerade dabei, über eine Wohnrechtsauflage zu sprechen. Also das steht im Integrationsgesetz drin. Da steht drin, der Staat bestimmt, wo wohnst du. Es gibt 1000 gute Gründe dafür. Ich finde, es gibt mehr gute Gründe noch dagegen. Aber das ist der Punkt, an dem wir stehen, politisch. Und du hattest gefragt nach einer politischen Handlungsfähigkeit, die wir erzeugen können. Und da würde ich dir ganz, ganz klar widersprechen. Weil du sagtest, wir sind durch damit. Das ist irgendwie kein Thema mehr.
Nein. Also, aber dann muss Anke was sagen. Nein, dann habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich wollte nicht sagen, also dieses ins Offene gehen, in den politischen Kampf gehen, ja, das ist einfach kein Novum. Das muss man einfach immer wieder zyklisch machen. Und das müssen wir halt jetzt auch machen. Und das haben wir in den 80ern auch machen müssen. Das haben wir in den 90ern machen müssen. Das muss man halt permanent machen. Das ist uns ja, aus unserer Position, in unserer saturierten Position auch absolut zumutbar. Und das ist eben
so, lief das besser in den 80ern? Oder kann man was daraus lernen aus allen möglichen emanzipatorischen Bewegungen, aber auch Protestbewegungen der letzten Jahrzehnte? Gibt es da Blaupausen, die man wieder aktivieren kann?
Als offene Frage vielleicht. Ich komme gerade von einem Filmgespräch mit Christina Thürmer-Rohr, die hat Feministin, Philosophin, ist heute, wird dieses Jahr 80, die hat das Konzept der Mittäterschaft in der feministischen Szene entworfen. Sich wahnsinnig viel Ärger geholt. Egal, jedenfalls haben wir heute, meinte sie, und die hat ganz viel zu Hannah Arendt gemacht und ist so eine der Expertinnen zu Hannah Arendt und Dialog und so weiter. Und sie hat gesagt, wir müssen eigentlich heute wieder mehr über Feindschaft nachdenken. Wir müssen wieder sozusagen dem Konzept des Dialoges und des Miteinanders und der Kontroverse das des Feindes hinzufügen. Um tatsächlich Gegnerschaften, also, und sie hat von Feindschaft gesprochen, nicht von Gegnerschaften. Wenn du mich jetzt nach den 80er und 90ern fragst, es war polarisierter. Man wusste ganz genau, dass man, wenn man in Bayern ist und gegen Strauß demonstriert, bei der CSU keine Gegner, also keine Freunde findet. Das war einfach klar. Das
das ist vielleicht das, was man daraus lernen kann, dass eben auch mal harte Kontroversen auch wirklich die Grenze zu benennen, so das ist jetzt hier, das ist nicht mehr verhandelbar und auch wenn du mich jetzt abstrafst und auch wenn du mich jetzt nicht mehr aufs Podium einlädst und auch wenn du mich jetzt nicht mehr anguckst oder mich sozusagen nicht mehr in Dialog einlädst, ist halt so. Das ist vielleicht etwas, was zu lernen ist, aber jetzt muss Anke dran.
Ja, die 80er Jahre aus einer DDR-Perspektive sind dann natürlich eine ganz andere. Da hat man sich mit CSU jetzt nicht wirklich beschäftigt, sondern da gab es zumindest Ende der 80er Jahre mehr das Gefühl, und ich war damals Studentin und Kunststudentin, die sind ja sowieso immer ein bisschen besonders renitent drauf. Also da gab es einfach dieses Gefühl, man findet irgendwas scheiße, also muss man etwas dagegen tun. Man hatte also diesen inneren Drang, etwas zu tun, auch wenn man es eigentlich für aussichtslos gehalten hat, weitgehend. Also wir haben für völlig aussichtslos gehalten, dass jemals diese Mauer fällt. Wir haben nicht für aussichtslos gehalten, kleine Veränderungen im Demokratischen hinzukriegen und dafür zu kämpfen, dass dieses oder jenes ein bisschen besser wird. Und dafür haben wir eben auch gekämpft. Für mich war aber diese Erkenntnis, als ich 21 war, tatsächlich diese Mauer fiel, diese Möglichkeit, ich ja überhaupt nicht gedacht hatte, dass das quasi rückwirkend in meine DNA reingeschrieben hat, jede gesellschaftliche Veränderung ist potenziell möglich, egal wie unwahrscheinlich sie wirkt. Das wird mir kein Mensch jemals wieder nehmen können. Und das gibt mir die Kraft, selbst für die aussichtslosesten Dinge zu kämpfen, weil ich nie weiß, ob es nicht vielleicht diesmal doch geht. Ich habe aber auch gelernt, dass man dazu ganz viele sein muss. Wie man das hinkriegt, so wie damals, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass ich es immer wieder versuchen werde. Und zu dieser anderen Geschichte nochmal dazu, wie kriegt man es denn hin? Ich glaube, große Probleme muss man, um sie zu lösen, kleiner machen. Und kleiner macht man ein Problem, indem man es in seine Bestandteile zerlegt. Und es ist ein viel größeres Problem in Tempelhof, 3000 Flüchtlinge menschenwürdig zu managen, als wenn man sie dezentral verteilt, in ganz gewöhnliche Wohnungen reinbringt. Und dann sind wir bei dieser Geschichte, haben Städte die Möglichkeit, die dafür offen sind und eine Community haben, die das gut findet, einfach zu sagen, möge Deutschland als Bund die Tür zuhalten, wir als Stadt X machen die Tür aber auf, wir haben eine Kapazität von, I don't know, 135 Flüchtlingen, die möchten wir gerne haben. Und dafür muss es dann einen administrativen politischen Weg geben, 135 Flüchtlinge, so wie auf der Zentrum Politische Schönheit Webseite, die einfach zu holen, wenn es Angehörige sind von denen, die eh schon da sind. Gut. Das eins will ich noch ergänzen, dass es nicht generell ist, dass alle Flüchtlinge immer nur in die großen Städte wollen. Dafür sind wir in Fürstenberg ein super Beispiel. Wir haben zuwandernde Flüchtlinge aus Hamburg, aus Berlin, aus Oranienburg, weil die hier entweder Angehörige oder Freunde sind das meistens sogar nur in Fürstenberg haben oder mal in Fürstenberg im Heim gewesen sind und dann woanders hin verteilt worden sind, aber mitbekommen haben, dass es bei uns eine positive, eine wirkliche Willkommenskultur gibt, billige Wohnungen gibt, also verfügbare Wohnungen gibt. Jetzt haben wir es sogar geschafft, mit viel Aufwand einen Deutschkurs mitten im Ort zu organisieren, nachdem Deutschkurse immer nur 50 Kilometer weit verfügbar waren. Das heißt, bei uns wollen Menschen hinkommen und wir wollen sie haben. Und dann funktioniert das auch in einer Stadt mit 3.500 Einwohnern. Die ist dann eben nicht unattraktiv. Und so eine Möglichkeiten muss man einfach viel mehr schaffen, dass das dann auch geht.
Ich wollte das ganz kurz auch nur mal flankieren mit einem Beispiel. Görlitz ist auch so ein Beispiel, glaube ich. Also leerstehende, gut sanierte Altbauwohnungen und andere auch Städte und Regionen im Osten, die ja überhaupt gar keine Infrastruktur mehr haben, gar keine Stadtzivilisation mehr haben, die man sofort eigentlich wieder erzeugen könnte. Übrigens auch Landärzte werden ja da auch, glaube ich, überall gesucht. Es gibt sehr viele syrische Ärzte, glaube ich.
Bei uns ist der Erste, der bei uns eine Wohnung gefunden hat, ist ein junger syrischer Arzt, der mich gerade verzweifelt fragt, wie er seinen Bruder, in Klammern auch syrischer Arzt, wie er den auf legalem Weg nach Deutschland kriegt. Es gibt keinen legalen Weg, obwohl wir den dringend brauchen könnten. Nicht mal für den gibt es eine Möglichkeit. Wer eine kennt, ich nehme sie gerne. Der hat also das Grundstudium fertig, fehlt nur noch der Facharzt. Wir suchen einen Weg, wie wir diesen willigen, jungen syrischen Arzt nach Deutschland kriegen, ohne dass er unterwegs stirbt.
Ich würde dich gerne noch was fragen. Also mich würde interessieren, was du glaubst, aus deiner Perspektive, warum zum einen Menschen, die geflüchtet sind, so wenig vorkommen in den Medien. Also mich hat das ein bisschen erstaunt, weil ich das Gefühl habe, es wird eher besser und mich würde interessieren, was du machen würdest oder was wir machen sollten aus deiner Perspektive, damit es besser wird und wie du diese Debatte, die wir hier gerade führen, wahrnimmst, weil ich weiß nicht, ob man auf Europa guckt und sagt so, hey, ihr habt doch alle Möglichkeiten, ihr habt Beteiligung, ich würde es gerne wissen.
Nee, also ich habe nicht gesagt, dass sie gar nicht existiert, diese Beteiligung von Flüchtlingen, aber das ist wirklich gering. Im Vergleich zu der Anzahl der Geflüchteten, die hier sind und was sie auch machen, also wir haben gerade ein Beispiel von einem Arzt gehört, der gerne etwas machen möchte und auch andere gibt es viele, die auch haben angefangen zu studieren, zu arbeiten und so und von denen wurde ganz wenig berichtet. Und das ist, wenn das in den Medien kommt, wird das dazu führen, dass die Gesellschaft sich daran gewöhnt, dass ja jetzt die Geflüchteten haben was geschafft und erfolgreich. Geschichten sind nicht nur so ganz besondere Taten, die, keine Ahnung, wie Wunder dargestellt wurden, sondern ganz normale Berichte einfach. Und dann zu dieser Diskussion, ich finde sehr interessant natürlich und was eigentlich, ich finde, warte mal, ich habe keine Antwort dazu. Ich muss noch mal denken.
Ja, ich glaube nur, also ganz kurz, ich glaube, das ist naiv, zu sagen, wir müssen darüber berichten, dass syrische Ärzte kommen und hier einen Arbeitsplatz finden und alle sind glücklich. Also meine Realität als Redakteurin, die Post bekommt und E-Mails bekommt und Kommentare bekommt von Leuten, das ist nicht so, nicht alle, das ist vielleicht auch nicht die Mehrheit, aber so eine Stimmung, die man immer wieder erspüren kann im Land, ist, verarscht uns doch nicht, das sind nicht alle syrische Ärzte. Und natürlich sind es nicht alle syrische Ärzte und ich glaube, dass es sehr viel mehr Sinn macht, nicht über die Ärzte zu sprechen, sondern über die Leute zu sprechen, die Analphabeten zum Beispiel sind nicht besonders viele. Ich habe neulich mit einem Ökonomen gesprochen, der jetzt zum ersten Mal Daten darüber erhebt. Ich glaube, darüber sollten wir viel mehr sprechen und darüber, warum es trotzdem okay ist, dass Leute, die nicht lesen und schreiben können, bei uns Asyl beantragen. Das ist eine Diskussion, die mir manchmal mich fast ein bisschen nervt, dass es immer sozusagen wir über den syrischen Arzt sprechen und schnell dann medial zumindest in so einem Diskurs sind, dass wir so sagen, ja, der ist es wert, bei uns Asyl zu bekommen, der nicht. Nein, ich meine nicht, dass du das sagst, das ist nur sozusagen aus meiner Perspektive als jemand, der diese Geschichten aufschreibt und man sich natürlich fragt, was sie für eine Wirkung haben, aber die Resonanz, die man ganz, ganz laut hört, ist, erzählt uns doch nicht diese Geschichten, die stimmen doch alle nicht, es ist doch erlogen. Also das ist ein Problem, dass es nicht reicht, positive Geschichten zu erzählen, sondern dass es einen Haufen Leute da draußen gibt, die sind nicht gegen Flüchtlinge, weil sie das Gefühl haben, dass mit dem Arbeitsmarkt funktioniert nicht, sondern die sind gegen Flüchtlinge, weil sie keine Flüchtlinge wollen. Und das ist das Problem. Deswegen ist es so ein bisschen, immer, es hört sich immer so schön an, dass wir in den Medien mehr darüber berichten sollen und in Dialog treten sollen. Ich glaube nur nicht daran, dass das reicht. Und das ist halt das, was mich manchmal ratlos macht, wie wir dann weitermachen sollen.
Aber ich glaube, da würde ich noch mal ein bisschen das aufgreifen wollen, was du gesagt hast, Anke, nämlich, dass es jeder in seinem Bereich, ne, also so verschiedene Stellschrauben müssen zusammenarbeiten. Das, was, glaube ich, in den Medien fehlt, sind die Neuankommenden. Das sind ja auch nicht nur Syrer und Syrerinnen. Ne? Wir haben jetzt sozusagen uns auf diese Gruppe konzentriert, aber das ist ja auch, damit folgen wir ja auch schon einer politischen Setzung. Was fehlt, sind diese Leute, die hier neu ankommen, die Newcomer, so mit Hannah Arendt zu sprechen, als Expertinnen zu adressieren und zu Wort kommen zu lassen. Also ihre politische Analyse zur Diskussionsgrundlage zu machen. Das findet nicht statt. Das findet in der Heinrich-Böll-Stiftung nicht statt. Das findet in den Medien nicht statt. Oder als absolute Ausnahme, ich hab, das kann ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe ja nun 8 Jahre lang die Meinungsredaktion in der Taz geleitet und war auch für die Open-Ad-Page, also die Open-Ad-Seite zuständig, Gastbeiträge. Ich habe mich da sehr, sehr für eingesetzt, dass, wie wir das immer genannt haben, Originalstimmen eben aus Syrien, aus Ägypten, also zur Arabellion sozusagen, dass die ihre Analyse in einem kleinen Essay abdrucken. Ich habe es, glaube ich, zweimal auf die Seite 1 geschafft damit. Ich glaube, es wurde kein einziges Zitat jemals von einem syrischen Expertin, also eine Analyse-Zitat auf die Seite 1 gedruckt. Opfer, klar, schlimme Geschichten. Ja, dafür wird die Stimme genommen. Aber wirklich das groß zu machen und zu sagen, okay, das ist die Fallanalyse, da gibt es eben auch unterschiedliche Positionen innerhalb der Syrer, innerhalb der Eritreer, innerhalb der Afghanen. Und jetzt kümmern wir uns und jetzt gucken wir mal, wo sind da eigentlich die Streitlinien. Und das ist die Grundlage der Diskussion, die hier stattfindet. Das fehlt. Das ist ein richtiges Vakuum. Und das führt eben auch dazu, dass wir diese paternalistische Position immer so, wir wissen schon, wo es lang geht, also ihr gebt uns eure Geschichten von eurem Leiden und wir analysieren die dann und organisieren den Diskurs. Das ist eben genau nicht die neue Gesellschaft, wo wir zusammenleben und wo man dann eben nach neuen pragmatischen Lösungen guckt und auch gesellschaftlich normativen Okayen. Und da würde ich halt wirklich sagen, Expertinnen, ja, den Neuankommenden hier einen Expertinnenstatus zugestehen. Ganz massiv, letzter Satz, ich setze mich gerade sehr damit auseinander, wie eigentlich geflüchtete Frauen in Arbeit gebracht werden können. Also Teilhabe am Arbeitsmarkt strukturell, jetzt nicht einzeln, auch nicht die einzelne Ärztin oder so, sondern sozusagen, wie kann das strukturell geöffnet werden? Und das, was mir massiv begegnet, ist die Annahme, dass wir eben Frauen, die hier ankommen, ja sowieso, dann haben sie meistens auch noch Kinder, dass sie für den Arbeitsmarkt gar nicht interessant sind, sondern das sind eben Frauen, denen man helfen muss. Ja, also die Kompetenz, die es braucht, um hier anzukommen, ja, um hier mit oder ohne Familie, also mit oder ohne Familien, männlichen Familienvorstand, hier eine Flucht zu organisieren, was das an Kompetenzen mit sich bringt, was das an Überlebensmodi mit sich bringt, was auch diese Frauen vielleicht auch ohne Zertifikate in ihren Gesellschaften gearbeitet werden. Das ist irre, das wird alles zum Verschwinden gebracht. Dann wird nur über die Analphabetin gesprochen, die es auch gibt, aber sozusagen alle anderen werden zum Verschwinden gebracht und es ist eine absolute, also die Zuschreibung, die Rollenzuschreibung ist, du bist hilfsbedürftig, du bist nicht kompetent, also ich kann von dir nichts lernen und auch arbeitsmarkttechnisch nichts lernen und das ist einfach ein Fehler und da brauchen wir hier in der Mehrheitsgesellschaft ein Umdenken, Expertise anerkennen, zuhören, und einfach, dass wir zuhören. Wir denken immer, wir hätten was zu sagen. Ich meine, wir performen das jetzt natürlich ja auch und ich finde ja auch immer, ich habe was zu sagen. Aber das ist natürlich an sich normativ gesehen also Unfug.
An der Stelle jetzt noch, würde ich gerne nochmal einen Hinweis auf schwul-lesbische Flüchtlinge auch nochmal, also die Minderheit in der Minderheit, das geht ja auch oft unter, da würde ich mich mal interessieren, würde mich deine Antwort interessieren, hast du da ein bisschen Einblick, wie wird, wie soll man das eigentlich sagen, unter den Flüchtenden damit umgegangen?
Die LGBT-Community sozusagen unter den Geflüchteten ist sehr erpresst, sehr unterdrückt und sie verstecken sich, sie versuchen, dass keiner sie erwischt, obwohl sie hier die Freiheit haben, sich auszudrücken und sagen alles, was sie wollen, machen alles, was sie wollen. Sie versuchen gleichzeitig vor den anderen Geflüchteten nicht als LGBT auszusehen oder wirken, weil wenn das funktioniert oder wenn das passiert, dann wurden sie komplett abgeschottet, komplett isoliert von dieser kleinen Gesellschaft. Und daher würde ich sagen, dass das ist ganz wichtig, dass die Geflüchteten verteilt wurden überall, dass sie mit den Leuten hier wohnen, die einfach frei denken und dann wir finden diese Siedlungen nicht. Sozusagen, ich will das Wort Ghetto nicht sagen, aber da habe ich das gesagt. Ja, das wollen wir gerne nicht. Und die Geflüchteten versuchen teilweise so immer untereinander so zusammenzuleben und nebeneinander, aber das sollen wir eigentlich in einem Weg, keine Ahnung, ob das Wort verhindern funktioniert oder ja.
Vielleicht kann jemand aus dem Publikum diese Frage nochmal weiter beantworten oder anders beantworten. Hat da jemand Erfahrung mit? Also das interessiert mich auch doch deswegen, weil wir bei Expertenstatus waren und mich würde interessieren, ob Minderheiten in einer Minderheit nicht eine bestimmte Expertise mitbringen, die brach liegt, weil die ja noch etwas mehr aushalten müssen. Kann man das so sagen oder ist das zu relativierend?
Frage leider nicht verstanden.
Die Frage war, Minderheiten in einer Minderheit, ja, haben die nicht nochmal bestimmte andere Expertisen nochmal mitzubringen, die brach liegen, die überhaupt nicht genutzt werden, die man hierfür vielleicht nutzen kann.
Also vom Anfang an Minderheiten in Minderheiten, da haben wir besonders in Syrien und in jeder Gesellschaft so verschiedene Minderheiten. Wir haben die Reichen und die Armen, wir haben die Schwulen, Lesben und die Heteros und wir haben auch die gelernt haben, also gebildet sind und nicht gebildet. Und das funktioniert auf alle Wege zusammen. Und was wichtig ist, die religiöse Minderheiten. Das ist auch eine Sache, dass wir beachten müssen, weil das hat einen großen Einfluss auf wie funktionieren die Geflüchteten. Wie verhalten sie sich in den Behörden mit den anderen Leuten? Wie offen sind sie, zu den anderen zu gehen und anzusprechen und so weiter?
Also ich weiß nicht, ob in absoluten Zahlen Frauen unter den Geflüchteten noch eine Minderheit sind, weil seit Januar mindestens stellen sie eher die Mehrheit. Insgesamt sind sie wahrscheinlich trotzdem die Minderheit. Was ich mir da wünschen würde, und das reflektiert auch meine persönlichen Erfahrungen, das, was mir geflüchtete Frauen erzählen von ihren Terminen, die sie so mit Jobcentern und so weiter haben. Zum Beispiel, seit September wohnen bei uns Geflüchtete im Haus, unter anderem seit 4 Monaten auch eine junge Frau mit ihren 3 Mädchen. Und die war mit ihrem Mann beim Jobcenter und dann wurde halt erst der Mann gefragt, was er so beruflich getan hat und was er gerne tun wollen würde. Und dann wurde auch die Frau gefragt. Der Mann hat aber für sie geantwortet, so nach dem Motto, nee, die kann nichts und die will auch nichts machen, die kümmert sich um die Kinder. Die Frau hätte eine ganz andere Antwort gegeben, aber sie hat sich danach nicht mehr getraut, in Anwesenheit des Mannes etwas anderes zu sagen. Und ich verzeihe das diesem Jobcenter bis heute nicht, dass sie nicht die Frau gefragt haben. Und dass sie nicht gesagt haben, sorry, dich fragen wir gerade nicht, dich haben wir ja eben schon gefragt. Jetzt fragen wir diese Frau, wir möchten eine Antwort von dieser Frau. Und das passiert immer wieder. Das passiert auch, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Konto zu eröffnen oder zu erklären, an wen werden die Gelder für die ganze Familie überwiesen. Da wird von den Behörden selber gesagt, uns reicht ein Konto und das ist in 100% der Fälle das Konto des Mannes.
In meiner Familie, das ist die Mama.
Ja, das ist schön und toll. Aber die Geflüchteten, die ich kenne, da ist es halt immer an den Mann gegangen. Und das wurde tatsächlich auch als Machtmittel benutzt, um die Frau zu kontrollieren. Und das finden wir ja bekanntlich in Deutschland nicht so schön. Und dann könnte man es ja von Behördenseite auch von Anfang an anders machen.
Ja, ist ja
Verfügbarkeit
auch
über Geld, ja, das wissen wir mit den ein Room for oneself und so weiter. Wir wissen, dass ja in dem Moment, wo man selber Macht über wirtschaftliche Mittel hat, ist das auch ein Schritt in die Freiheit. Und in dem Moment, wo man eigene berufliche Perspektiven hat, und dazu gehört auch eine Frage von einem Jobcenter, kann das auch Freiheitsmöglichkeiten geben. Und von der Frau, die bei uns wohnt, lerne ich gerade seit ein paar Monaten, was sie alles kann. Die hat nämlich auch keine formelle Ausbildung. Aber die weiß, wie man Baumwolle anbaut, wie man Sesam anbaut. Die hat also Guerilla-Gardening bei mir im Garten gemacht. Da wachsen jetzt syrische Bohnen und die wachsen echt gut. Also sie kann so viele andere Dinge ohne irgendeine Ausbildung.
Das ist ja auch der Hinweis auf klassische eigentlich sozialarbeiterische Tätigkeiten, Aufgabenstellungen, die in den Behörden vernachlässigt werden wahrscheinlich und vielleicht schon von vornherein Probleme lösen können.
Auf die aktuelle Arbeit übertragen und das geht halt einfach gar nicht.
Ich würde gerne hier auftreten und dann eine Hinsicht aus der Perspektive von Geflüchteten das darstellen, wie das ist. Also Deutschland wird jetzt in den Serien im Fernsehen so dargestellt und besonders von dem Regime. Da wollen sie so Komödie-Serien machen. Wie funktioniert das in Deutschland? Ja? Das wird dargestellt dort, dass die Frauen, wenn sie hierher kommen und dann die Freiheit fühlen, also sie stellen immer Deutschland dar, dass es nur aus FKK-Strände besteht. Und dann die Frauen haben deren Freiheit und deshalb verlassen sie deren Männer. Und es gibt schon so viele Scheidungsfälle, wo die Frauen hier das gespürt haben. Ja, vorher war ich richtig erpresst zu Hause, war ich unterdrückt und das will ich nicht mehr. Und hier habe ich die Möglichkeit. Das haben sie gemacht. Und dann auch die Leute, die LGBT so unterdrückt waren, dann sind sie jetzt frei und sie sind zu sehen. Und das beeinflusst auch die Leute, die nicht in Deutschland sind. Das heißt, wenn also ich kenne eine Freundin von mir, die mir gesagt hat, bevor ich dahin gegangen bin, wurde mir gesagt, ja, pass auf, du wirst nie mit einem Deutschen heiraten. Zweitens, geh niemals mit einer Frau. So wurde ihr gesagt, also gewarnt. Jetzt versteht sie aber, wie das funktioniert und alles und weiß schon. Also das wollte ich gerne erzählen, weil das ändert ein bisschen. Ich kann also ganz gut sehen, dass es wieder nicht von dem Perspektiv der Geflüchteten gesehen ist.
Ja, dass das Bild Europa außen und innen, das wäre jetzt nochmal eine Frage gewesen an Katharina, auf deinen Reportagereisen, ist das ein verzerrtes Bild oder wird das mittlerweile klarer?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe Leute getroffen, die wussten sehr, sehr gut, was sie erwarten wird in Deutschland. Die wussten, was BAMF bedeutet, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und das wussten sie, weil sie irgendwo im Senegal oder in Gambia oder in Eritrea darüber Informationen bekommen haben. Ich habe auch Leute getroffen, die irgendwie dachten, sie kriegen irgendwas, Geld oder einen Ausbildungsplatz. Und auch viele Leute getroffen, bei denen ich manchmal nicht wusste, was ich sagen soll, wenn sie mich gefragt haben, ob sie dann irgendwie, wenn sie dann übermorgen in Lampedusa an Land gehen, wann sie dann irgendwie ihr Auto bekommen oder so. Natürlich gibt es solche Geschichten, aber ich glaube, es macht halt wahnsinnig wenig Sinn, alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, die haben alle keine Ahnung. Ich glaube, jemand, der sich auf diese Reise macht, die ich dort sozusagen, die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, auf dem Boot, auf dem ich war, also vor der libyschen Küste, die Leute sind teilweise Jahre unterwegs und ich glaube, man sollte ihnen zutrauen, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen und was sie da unternehmen, auch wenn ich viele Menschen getroffen habe, die im Detail nicht wussten, was sie tun. Ich habe auch jemanden getroffen, der zu mir sagte, das ist ein ganz schön großer Fluss und wir waren auf dem Mittelmeer, weil er in seinem ganzen Leben noch kein Meer gesehen hat und ich glaube nicht, dass ihm klar war, als er dieses Boot betreten hat, was da jetzt kommt, klar. Aber es sind so unterschiedliche Menschen, die kommen aus so unterschiedlichen Ländern, Hintergründen, dass ich nicht, also ich das ist schwer zu beantworten. Ne?
Ja, die Frage war auch ein bisschen so, reisen die in ihren Köpfen nach Europa oder nach Deutschland?
Ich glaube, die meisten reisen erstmal weg. Die reisen erstmal von wo weg. Und dann hören sie oder wissen sie oder wollen sie, dass sie nach Deutschland gehen. So. Aber das ist das, was mich oft stört in der Debatte und jemanden, der das selber gemacht hat, vermutlich noch viel mehr, dass es immer darum geht, wollen Sie jetzt nach Schweden oder wollen Sie nach Deutschland? Und das,
ich glaube, diese Frage ist schon jetzt vorbei. Weil in 2012, also als die Fluchtbewegung angefangen hat, war Schweden Ziel Nummer eins. Und dann aber danach haben sie angefangen, die Anzahl runterzubringen. Bis jetzt haben sie also alles zugemacht. Keiner geht nach Schweden. Ich war mittlerweile in Finnland und sie hatten immer Angst, dass das Leute rüberkommen jetzt aus Schweden, aber jetzt nicht mehr, weil sie sitzen jetzt in Ruhe in Finnland, weil ja, keiner wird kommen. Von Russland ist es zu und von Schweden ist es auch zu, keine Sorge. Aber dann ist es Deutschland zu Nummer eins geworden. Und deshalb gibt es diese Frage nicht mehr heutzutage. Eigentlich Ich kenne Leute, die in Spanien sind zum Beispiel, die wollen gerne nach Deutschland. Warum? Weil Leute hier kriegen Gehalt. So wird das auch dargestellt. Leider. Also die meisten, natürlich, es gibt Leute, die das wissen und so, aber die meisten nennen das als Gehalt und nehmen das als geschenkt. Das ist unser Recht so, das Geld zu nehmen, ohne etwas zu machen. Das ist nur zum Überleben, damit man die andere Aufgaben, die man machen muss, um sich zu integrieren, zu machen.
Ich habe aber auch sehr viele Menschen getroffen, vor allem aus Syrien, die gesagt haben, warum um alles in der Welt gebt ihr uns 300 Euro im Monat? Ich will doch lieber arbeiten. Also da gibt es, glaube ich, auch solche und solche. Also Leute, die auch schwer verstehen nach einer langen Flucht, warum sie jetzt in einen bürokratischen Prozess reinkommen, den sie vielleicht aus ihrem Land auch in der Form nicht kennen. Ich glaube, es gibt wenige Länder, in denen die Bürokratie so funktioniert wie in Deutschland und da eine große Frustration entsteht. Aber meine Wahrnehmung ist nicht, dass alle, die da oder viele, die da kommen, jetzt sagen, ich will dieses Geschenk nehmen, ich habe ein Recht darauf. Also ich habe zum Beispiel mit Unternehmern gesprochen, ein Unternehmer, der geweint hat vor mir, weil er gesagt hat, ich habe eine Zementfabrik gehabt, in der Nähe von Aleppo, glaube ich, war das. Ich hatte dort 25 Mitarbeiter, von denen sind 24 tot. Meine Fabrik wurde geplündert, ich musste fliehen und ich habe Familienangehörige verloren. Aber das Schlimmste ist für mich der Gang zum Jobcenter. Also diese Menschen gibt es eben auch, die was tun wollen und die endlich angekommen sind in einem sicheren Land und loslegen wollen. Und das ist zum Glück ja einer der wenigen Punkte in dem Integrationsgesetz, wo es zumindest zu den Jahren zuvor ein bisschen einen Fortschritt gibt, dass man nicht mehr ganz so lange warten muss, bis man arbeiten darf.
Ja, jetzt nochmal möchte ich die Gelegenheit geben, falls jemand was Wichtiges hier beizutragen hat, zu sagen, kann er das gerne tun. Ja, bitte. Möchtest du vielleicht nach vorne kommen, dann können wir dich eher hören. Und während du hierher gehst, kann ich nur sagen, wir haben jetzt gleich eine kommentierte Fütterung. Ihr seid herzlich eingeladen, da mitzumachen. Das ist schön, tatsächlich auch. Das hat ein antikes Marktplatzgefühl. Und die Tiger kriegen natürlich auch ihr Fresschen. Das müssen wir natürlich auch deuten und werten. Da könnt ihr jetzt bitte auch gern mitkommen, wenn ihr wollt. Und ja, bitte.
Ja, schön, dass du jetzt gerade den Bezug zu der Aktion nochmal gebracht hast, weil das ist irgendwie hier den ganzen Abend, so wie ich das erlebt habe, ein bisschen daran vorbeigegangen. Also weil ich frage mich schon, wir haben da 3, 4, 5 Tiger draußen. Der Zynismus ist auf eine Weise auch sichtbar, sicher auch gewollt. Es ist dann eher eine Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt. Und ich frage mich, wozu brauchen wir die? Zum Aufrütteln sicherlich. Wir sind ja auch aufgerüttelt worden. Es stehen auch immer Trauben von Menschen davor, vielleicht wegen der Schönheit der Tiere, vielleicht aber auch wegen der Frage. Aber hier auf dem Podium werden dieselben Diskussionen geführt wie vor einem Jahr, wie zum Teil jetzt gerade gegen Schluss, wie vor 2, wie vor 3 Jahren. Und ich frage mich, was passiert? Was machen wir hier an einem lauen Sommerabend bei Wein, Zigarette und Bier und reden über dieselben Dinge und kommen nicht weiter? Was ist das Ansehen der Künstler? Was ist unser Ansehen? Und wie können wir von hier aus mal ausbrechen? Oder vielleicht nicht von hier, vielleicht brauchen wir was ganz anderes. Und ist es jetzt hier Kunst oder machen wir Politik? Und was soll der ganze Scheiß eigentlich?
Ja, diese Frage geht, glaube ich, auch durch die Taz-Redaktion, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt einen Verriss in der Taz, vielleicht könnte man es Absolution nennen von dir, Ines. Vielleicht könntest du auf diese Frage damit vielleicht nochmal diese Frage flankieren und dann können wir auch nochmal vielleicht eine Antwort darauf finden seitens des ZBS.
Ich finde nicht, das habe ich auch so geschrieben, ich finde nicht, dass diese Aktion dem Zynismus der Verwaltung und der Politik irgendwas hinzufügt. Ich finde, dass sie den Zynismus spiegelt und darüber und an einen anderen Ort übersetzt, der sich normalerweise damit nicht auseinandersetzt. Das finde ich sehr, sehr gut an der Aktion. Ich finde diese Diskussion, ist das Kunst, ist das keine Kunst, also das interessiert mich überhaupt nicht, weil das war auch meine Wahrnehmung von der ersten Diskussion hier, also sozusagen der Diskussion am ersten Abend hier. Da wurde sehr intensiv darüber diskutiert, ist das Kunst, ist das Aktion, ist das Aktionismus? Und ich denke, das, was das Zentrum für politische Schönheit auszeichnet, ist die Grenzüberschreitung, ist eben genau die Vermischung von Aktionismus mit Kunst, mit politischer Forderung, ist die Vermischung von Guten mit schlechtem Geschmack. Und damit die Frage überhaupt aufzuwerfen, was ist Geschmack, was ist Schönheit, das ist ja auch im Titel. Und diese Diskussion, ist das Kunst oder ist das Aktionismus, das zielt dann wieder darauf, diese Grenzen einzuziehen, also fällt eigentlich hinter das Projekt zurück. Deswegen finde ich diese Diskussion nicht interessant, deswegen wollte ich sie jetzt auch nicht führen. Und ich denke, dass was wir versucht haben, hier ist schon einfach Ansätze zu thematisieren, pragmatische Ansätze, Diskursverschiebung, also Ansätze zur Diskursverschiebung. Also wir sind ja durch ein Feld gelaufen, politische, also sozusagen realpolitische Ansätze und wenn du jetzt sagst, was soll der Scheiß? Also ich verstehe deine Ungeduld, da hast du auch vollkommen recht. Das ist mir emotional, bist du mir da total nahe. Aber ich
oh. Es ging dir, glaube ich, ein bisschen um Dekadenz. Ja, auch. Ja. Okay. Ich würde jetzt einfach, Augenblick, ich würde jetzt gerne vorschlagen, wir können genau diese Diskussion mit zu den Tigern nehmen und dort darüber reden, was, wer hat Nein gesagt? Dann halt nicht, mein Gott, wir müssen nicht. Ja? Ja?
Sind die Pflicht für uns, die zwingen uns, unseren Lebensstil, unsere Politik zu ändern und nicht unsere Verwaltung zu modernisieren. Da finde ich, das kann man gar nicht so stehen lassen. Und dann hat die Diskussion ein bisschen eine Schieflage, fand ich. Wir müssen 50% die Hälfte sprechen, was tun wir? Wie nehmen wir die auf? Aber wir müssen auch darüber sprechen, warum kommen sie hierher?
Können wir jetzt darüber ganz sprechen gleich?
Ich möchte ganz kurz was dazu sagen, weil wir hier gerade so ein bisschen beschimpft wurden auf der Bühne. Wir haben gesprochen über eine politische, also über eine Art und Weise, wie man politisch Handlungsspielraum eröffnet. Das ist eine völlig andere Frage, ob es vielleicht gut wäre zu sagen, wir scheißen auf Politik. Wir fahren jetzt alle mit unserem Auto in die Türkei und jeder nimmt einen Flüchtling rein und dann fahren wir rüber. Ist auch eine Möglichkeit. Aber darüber haben wir nicht gesprochen. Und ich glaube, was ist völlig falsch?
Okay,
nein,
aber
ich beziehe mich gerade. Okay.
Ja, dann müssen wir uns gleich wieder richtig verstehen. Bei der kommentierten Fütterung. Du hast auch einen Kommentar. Könnte der zu kommentierten Fütterung passen? Das wäre schön. Ja? Oder ist es sehr wichtig? Ich möchte jetzt auf jeden Fall euch noch Geschenke überreichen. Ihr dürft euch ein Bild aussuchen. Alle unsere Gäste bekommen Geschenke. Das ist ein Bild von der Aktion Die Toten kommen. Das ist die Beerdigung. Wer möchte? Ja, bitte, Anke. Bitte schön. Dann haben wir Flugzeuge. Der Bundestag hat Angst vor diesen Bildern übrigens. Ja. Und das andere, was war das? Ist auch ein schönes Flugzeug. Das ist das, was im Bundestag gezeigt wurde. Also ich finde es auch wirklich sehr angstmachend. So, wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Ihr könnt gerne mitkommen zur kommentierten Fütterung, müsst aber nicht. Es ist immer schön. Ja, danke schön bis hierhin und wir sehen uns bei den Tigern. Tschüss.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.